Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 264. Und ja, lieber Philipp, wir haben heute wieder Aktien mitgebracht für den Monat November. Jeder 2, die heute im Hauptthema hier natürlich im Fokus sind. Und ich bin gespannt, welche 2 du hier mitbringst. Aber wir werden auf jeden Fall sehr spannende Quartalszahlen haben.
Definitiv. Also ich war auch sehr überrascht, Marcel, als ich das jetzt gesehen und auch gehört habe, wie Shopify doch noch die Märkte begeistern kann. Und wir sprechen natürlich auch über ein Unternehmen, was ich sehr oft in Amsterdam sehe, nämlich Just Eat Takeaway, wie dieses Unternehmen eigentlich für uns auch wieder eine Red Flag ist. Und wir sprechen über den Klarna-Börsengang. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier dran zu bleiben. Was ist denn dir besonders jetzt nach dem Podcast oder vor dem Podcast hier in Erinnerung geblieben?
Ja, die spannenden Fragen, die natürlich aus unserer Community immer wieder mal uns erreichen, die zu beantworten ist auch nicht immer einfach, eine schöne Prüfung für sich selber. Aber ja, auch das ist natürlich heute Thema in diesem Podcast. Zudem hat ein deutsches Unternehmen einfach mal eine Überraschung, ein Feuerwerk abgezündet regelrecht, und auch darauf wollen wir natürlich eingehen.
Dazu muss man auch sagen, nicht nur eine Überraschung abgezündet im Top der Woche, sondern auch noch habe ich ein deutsches Unternehmen als Investmentidee dabei, und ich glaube, jeder, der jetzt stoppt und aufschreibt, welches deutsche Unternehmen ich meinen könnte, das, was ich mitgebracht habe und in welches ich auch investiert habe, steht dort niemals.
Ja, kommt, glaube ich, keiner drauf. Ja?
Genau.
Wir dürfen natürlich auch die Flops heute nicht vergessen. Und da hat sich einer so richtig eine goldene Nase verdient, zumindest kurzfristig. Und auch Bayer soll heute leider Gegenstand unseres Podcasts sein.
Und die 2 Fragen, die wir heute noch klären, sind: wie repräsentieren wir die Emerging Markets in unseren Depots? Und wie viele Aktien wir im Depot haben und wie wir damit umgehen? Wie halten wir alles im Blick? Und dann gibt es am Ende natürlich nochmal, wie immer, 2 Investmentideen der Woche. Bevor wir jetzt gleich mit den Quartalszahlen starten, natürlich wie immer die Einladung: komm gerne in unsere WhatsApp-Gruppe, 4 Euro im Monat und du bist dabei. Und dazu natürlich ganz, ganz wichtig, die Modern Value Investing Weihnachtsfeier bei Zoom. Link zur Kalendereinladung gibt es in den Shownotes. Es gibt natürlich eine Anwesenheitspflicht. Und bringt uns gerne ein Geschenk für die gesamte Community mit, nämlich eine Investmentidee, dass wir die dann auch tracken können. Marcel, hast du noch was?
Es kann losgehen.
Dann ab zu den Quartalszahlen. Viel Spaß mit dem Podcast.
Kommen wir zu den Quartalszahlen. Und Philipp, auch diese Woche ist hier einiges passiert. Und zwar beginnen möchte ich hier mit Shopify. Ein Unternehmen, welches ja eigentlich auch, ich sag mal, in der Corona-Krise einen großen Rückenwind hatte und jetzt dann durch ein kleines Tal der Tränen ging, um jetzt dann doch wieder zu erblühen, wenn man so möchte. Denn das zeigen auch hier die Quartalszahlen. Im Gewinn lag man sehr gut mit dabei und man hat natürlich umsatzseitig auch überperformen können. Mit 26,3% Wachstum hat man auf dem Niveau immer noch schön, auch den Rückenwind der letzten Monate nutzen können. Überraschend hier auch das Gesamtbruttowarenvolumen, Das stieg um 24% und überraschte damit auch die Analysten auf fast 70 Milliarden Dollar. Das sind 2 Milliarden Dollar mehr als erwartet. Und die Erwartungen selbst sind für das kommende Quartal auch wirklich gut. Free Cashflow hat sich auch gut entwickelt. Die wiederkehrenden Umsätze mit 28% Wachstum auf 175 Millionen Dollar. Und das Betriebsergebnis konnte um sagenhafte 132% gesteigert werden. Der Free Cashflow sogar um 53%. Also hier sieht man, das Unternehmen skaliert nach und nach immer mehr auch. Und das gefällt mir gut, was auch den Aktionären generell gefällt. Denn die Aktie ist ganz schön ordentlich durch die Decke gegangen nach der Bekanntgabe dieser Zahlen. Und so setzt sich auch die Erholungsbewegung von Shopify, von der Aktie, einfach auch weiter fort.
Richtig spannendes Unternehmen auch. Ich glaube, hier sollte man sich natürlich, ich glaube, bevor man einsteigt, vielleicht nochmal, es gibt ja auch so viele YouTube-Videos zu Shopify, sich auch so ein bisschen so versuchen, das Geschäftsmodell zu fühlen, weil natürlich auch eine Bewertung aktuell auf dem Niveau 88er KGV brutal hoch ist. Aber es ist natürlich, wie du schon sagst, eine Wachstumsmaschine. Für mich wäre es kein Investment, weil ich, wie gesagt, das nicht fühlen, schmecken, riechen kann.
Man kann es zumindest sehen.
Oder man bekommt ja oft gar nicht mit, dass Shopify dahinter ist.
Ja, manchmal steht es dann mit da. Bei manchen Online-Seiten habe ich schon öfter mal gelesen, ne, bei Sponsored by, und also nicht Sponsored, sondern gebaut by oder irgendwie solche kleinen Sprüche sind da mit dabei. Aber man sieht es hier und da mal, ja, das stimmt.
Aber also mein Unternehmen ist es nicht und es ist ja auch eine ziemliche Achterbahnfahrt, charttechnisch gesehen, oder?
Zumindest seit dem Hoch, ne, was natürlich diese starke oder durch die Zinserhöhungen dann einfach auch
die 52 Wochen Range 48 bis 115 Dollar. Also da ist schon einiges dabei.
Ja, ja, genau. Waren zwei Sondereffekte. Einmal die Quartalszahlen letztes Mal, die enttäuschten. Da ging es eben super runter. Und dann seitdem haben die Quartalszahlen eben dazu geführt, dass wir hier sogar ein schönes neues 52 Wochen hoch hat, aber ist natürlich immer noch ein Stück weit entfernt von dem Allzeithoch, weil der sich bei 175 Dollar an der Spitze findet. Also ist noch ein Stück Raum zum Rennen, aber wie du schon sagst, die Bewertung ist natürlich hoch, wobei hier die KGV-Bewertung in meinen Augen keinerlei Rolle spielt, weil einfach das Unternehmen noch nicht in dem Maße skaliert, zumindest gewinnseitig, weil es auch noch immer noch darum geht, den Markt breit aufzustellen, noch weiter Kunden zu gewinnen und weiterhin auch da Mehrwerte für die jeweiligen Kunden zu generieren. Man kann,
ne, auf ihrer Plattform sich einen Online-Shop bauen, richtig?
Ganz genau, richtig. Ne? Also über die Seite, aber auch mit weiteren Diensten, da auch weitere Umsätze, die für Shopify dann auch relevant sind. Und wer dann seinen Online-Shop durch Shopify recht einfach erstellt hat, der kann natürlich dann auch mit beitragen, dass das Gesamtwarenvolumen bei Shopify-Shops wiederum steigt. Und das ist natürlich für die Aktie gut, weil sie jetzt auch so langsam anfangen, und das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, weiter und weiter auch die Kennzahlen skalieren können. Und gerade der Cashflow und die Gewinne sind natürlich hier ein erstes Anzeichen dafür, wenn die das so weitermachen, ist die Bewertung vom KGV seitens auch in wenigen Jahren auch schnell recht gering. Das ist ja das, was dann statistisch immer passiert.
Also ich bin gespannt, sollte jemand von euch aus der Community vielleicht auch einen Shopify-Shop haben, gern mal in die Kommentare oder auch auf Instagram uns ein anonymes Feedback schreiben. Weiter geht's. Unsere Reise auch von Kanada aus gehen wir jetzt in die Emerging Markets hinein, ne?
Richtig, genau. Ist ja dann doch ein bisschen unterrepräsentiert hier bei uns im Podcast, und zwar Zlimited. Habe ich mal mitgebracht, wenn auch hier ist die Aktie sehr positiv in den Handel gestartet, nachdem sie ihre Ergebnisse bekannt gegeben haben. Auch wenn der Gewinn, der ausgelieferte, nicht ganz so wahnsinnig gut war, man konnte oder hat hier etwas verfehlt, konnte dennoch der Umsatz insgesamt übertreffen und vor allen Dingen auch hier überzeugen. 4,3 Milliarden US-Dollar konnte das Unternehmen erwirtschaften. Zlimited ist ja so eine Mischung aus dem E-Commerce wie Amazon, auf der anderen Seite aber auch im Gaming-Segment mit dabei, was unter Digital Entertainment zusammengefasst ist, und dann natürlich auch Financial Service, also sprich die ganze Online-Zahldienstweise, und da ist alles drei in einem. Und Digital Entertainment ist, also die Gaming-Branche ist nach wie vor die ein bisschen rumeiert, minus 16% Umsatz, also hier eher schrumpfendes Geschäft, aber das wird eben aufgefangen oder mehr als aufgefangen vom E-Commerce, 42,6% Wachstum, das ist auch die größte Sparte, die sie haben, und Financial Services ist ja erst frisch dazugekommen vor ein paar Jahren, und da ist das Wachstum mit 38% auch ordentlich und mittlerweile in absoluten Zahlen auch deutlich höher als das Thema Digital Entertainment. Also das ganze Gaming-Thema scheint so ein bisschen in den Hintergrund zu geraten, auch für Zlimited, was ich ganz klug finde, weil natürlich das, was gut geht und was am Ende auch vielleicht sich in den Ergebnissen besser widerspiegelt, auch die den Fokus haben sollte. Aktie, wie gesagt, deutlich im Plus. Aufwärtstrend wurde auch weiter fortgesetzt und das ist ebenfalls erfreulich für alle, die hier durchgehalten haben, denn auch hier ist die Aktie natürlich aufgrund der Zinserhöhungen auch echt zusammengebrochen. Ne? Ich glaube, die Spitze war mal so $350. Da ist sie natürlich weit, weit entfernt nach wie vor. Klar war das vielleicht auch damals eine klare Überbewertung, hätte man, kann man natürlich jetzt im Nachhinein auch schnell sagen. Trotzdem scheint der Weg jetzt wieder gewappnet dafür, dass es eben weiter nach oben geht.
Aber ich glaube, wenn man in diesen ganzen Märkten, in den Emerging Markets auch investieren möchte, dann ist das eigentlich eine geile Geschichte. Weil man hat Gaming, Payment und E-Commerce alles in einem und man hat nicht dieses China-Risiko, genau, weil das Unternehmen in Singapur sitzt. Das ist doch für mich auch in diesen wachsenden Wohlstand auch vielleicht hinein zu investieren. Für mich eigentlich, wenn man es machen will, die Aktie.
Ja,
und ich glaube, Marcel, wenn man es machen will, auch wenn sie gut gelaufen ist, spricht hier gar nichts gegen einen Sparplan.
Richtig, beziehungsweise ist die Aktie ja vor ein paar Monaten erst ausgebrochen aus dieser Bodenbildung. Ja. Und jetzt tatsächlich durch neue gute Nachrichten konnte sich ja eben auch der Aufwärtstrend weiter fortsetzen, was natürlich wiederum eine Chance sein könnte, dass hier auch so nach und nach der Trend langfristig wieder nach oben zeigen könnte. Wird spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Woche was ganz Interessantes gesehen oder gelesen in einer Zeitung. Es gibt neue Trends am Luxusmarkt, Marcel, und Güter sind weniger gefragt. Und die Ausgaben auf dem internationalen Luxusmarkt stagnieren, sieht man natürlich auch an der Aktie von LVMH. Und die Einnahmen werden voraussichtlich ähnlich dem Vorjahresniveau bei knapp 1,5 Billionen Euro liegen. Also das ist noch ein Riesenmarkt. Im Bereich der persönlichen Luxusgüter deutet sich aber ein leichter Rückgang von 2% auf 363 Milliarden Euro hin. Also das heißt zum Beispiel Uhren oder Klamotten aus dem ganzen Luxusbereich. Und statt der klassischen Produkte wie Mode und Uhren seien mittlerweile Luxuserlebnisse besonders gefragt, heißt es. Dazu gehören unter anderem teure Reisen, Events, Wellness. Aber auch bei Yachten und Privatflugzeugen sei die Nachfrage von Superreichen hoch. Und jetzt habe ich mich wieder zurückerinnert. Man hätte es eigentlich wissen müssen, dass dieser Trend größer wird. Und wo hätte es mir auffallen müssen, Marcel? Ich bin ja oft in Amsterdam und da schlafe ich ja direkt in der City. Du kennst das Hotel und dahinter ist ja dieses Kreuzfahrtterminal. Und bei diesem Kreuzfahrtterminal war die letzten 3 Jahre, habe ich da noch nie ein Schiff gesehen. Und jetzt die letzten 3 Male, wo ich da war, lag immer ein Schiff da. Und immer wenn man geguckt hat, ja, welches Schiff das denn ist, waren das immer super Luxuskreuzfahrten. Und da sind wir ja genau an diesem Thema, wo man sagen muss, Luxuserlebnisse, das bietet natürlich auch eine Luxuskreuzfahrt. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man da jetzt rein investieren in diesen Markt, der anscheinend auch wirklich boomt. Und wir haben beide mal berichtet über ein IPO, was du siehst es auch immer mal im Alltag, ich ja auch, nämlich die Viking Holdings.
Ja.
Und ich möchte mir die jetzt nochmal mit dir nochmal kurz anschauen, weil die ist natürlich erst... Sie hatten erst ein IPO am 30. April 2024. Zu $24 sind sie an die Börse gekommen und liegen jetzt tatsächlich bei $45. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ne? Das ja. ist eine wirklich starke Rallye, fast verdoppelt.
Gelungenes IPO, kann man
sagen. Richtig gelungenes IPO. Eine Marktkapitalisierung von knapp 20 Milliarden. Und sie sind wirklich so auf das ganze Thema Luxus spezialisiert, dass sie jetzt auch erst sagen, naja, jetzt kommen wir so langsam wieder zurück nach China. Wir sind aber, das ist nicht unser Fokusmarkt. Wir holen die Reichen überall ab auf der gesamten Welt. Und natürlich gibt es auch viele Reiche, das muss man einfach so sein und sagen. Der Umsatz nächstes Jahr 6,2 Milliarden, KGV von 21. Ich glaube, wenn man in dieses Entertainment-Luxus-Erlebnisse investieren will, Luxusreisen, dann hat man Event, Reise, aber dazu natürlich auch Wellness. Bei Yachten ist man auf einer ganz großen Yacht auch noch mit dabei. Man ist unter seinesgleichen. Dann glaube ich, könnte auch auf diesem Niveau Viking Holdings ein ganz interessanter Pick sein. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, klar, die sind jetzt gut gelaufen zuletzt. Das muss man vielleicht noch mit dazu erwähnen. Es ging also jetzt in den letzten Tagen auch ordentlich nach oben. Könnte natürlich auch mit der Trump-Wahl zu tun haben, unter anderem. Aber deswegen kurzfristig vielleicht einen Ticken hochbewertet. Kurz abwarten würde ich schon noch, bis das wieder ein Stück dippt, aber tendenziell langfristiger Aufwärtstrend ist hier sicherlich also machbar und denkbar, denn es ist natürlich in dem Segment etwas robuster im Geschäftsmodell, als es vielleicht jetzt für die 0,50 kann man fast schon nicht sagen, aber für die anderen Kreuzfahrtschiffe oder Unternehmen ist, weil natürlich hier auch der Kunde immer mal abspringt, wenn es ein bisschen preissensibler sein soll. Aber in dem Falle, hast du schon davon gehört, dass es aktuell angeboten wird in den USA, dass man 4 Jahre auf Kreuzfahrt sein kann.
Ehrlich?
Pro Jahr 40.000 Dollar kostet das Ganze, damit man die Trump-Regierung nicht mitbekommt. Und da kann man jetzt 4 Jahre lang bei 400 irgendwie viel Häfen werden da angefahren. Mhm. Kam bei Morning Briefing von The Pioneer. Leute. Fand ich sehr spannend, dass es das gibt. Und ich denke mal, wenn das schon Kunden kriegt in der Größenordnung, ja, das ist ja schon ziemlich heavy, 4 Jahre auf See.
Krass.
ja, gibt es das bestimmt auch im kleineren. Und witzigerweise, was ich ja gesehen hatte, Viking war ein Bus. Ein Bus in
die
Meißen.
Haben alles, ja.
In Meißen war da ein Bus von denen. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Stehe in der Ampel, guck nach vorne und denke, Viking kennst du. Naja, spannende
jetzt
Sache.
Jetzt pass auf, ja. Hm? Die haben alleine im Q2 haben sie angegeben, also Q2 endet 30. Juni 2024 geendet. Und da war es tatsächlich so, da waren sie schon zu 95% ausgebucht und sie waren auch schon zu 55% ausgebucht. Jetzt auch hier für 2025, alleine schon im Juni 2024. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass
die Reise da weitergeht.
Dass die Reise da auf jeden Fall weitergeht.
Passend. Ja. Passend dazu. Ja, cool. Coole Aktie sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, denke ich. Und vor allem würde ich mich, glaube ich, für Viking Holdings am ehesten entscheiden, wenn es um Kreuzfahrtschiffe geht.
Ja.
Ich habe noch ein paar Quartalszahlen und zwar von Disney. Da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Die kamen ja erst heute, wir nehmen ja zum Donnerstag auf, die kamen ja erst heute mit rein und deswegen da ein kleiner Abriss dazu, dass Disney gewinnseitig die Erwartungen übertreffen konnte.
Mhm.
Auch im Umsatz konnte man zulegen, 6% Wachstum wieder, immerhin, ja, war ja schon deutlich tiefer, auch prognostiziert und das starke Wachstum konnte man hier auf jeden Fall somit sehen. Ausblick übrigens auch nicht ganz schlecht, für das gesamte Geschäftsjahr hat man auch ein Wachstum von 4,14%, ne, für das Geschäftsjahr 25, das ist jetzt auch kein wahnsinniges Wachstum, aber in dem, wie sich das Unternehmen natürlich gerade wieder so ein bisschen neu aufgestellt hat und alles ja so ein bisschen bereinigt hat, ist das vielleicht auch zwar gar nicht so schlecht, kommt auch gut an am Markt, da ging die Aktie nämlich knapp 10% hoch, jetzt mittlerweile 7% und ja, die Barmittel erhöhen sich weiter, die Investitionsausgaben bei 8 Milliarden, auch nicht ganz wenig
ja.
Und man möchte ein Zieldividendenwachstum, was dem Gewinnwachstum folgt und das ist natürlich auch erstmal ein gutes Ziel, wenn das natürlich dann auch beim Gewinn so zu sehen ist. Ne? Das mal dazu. Ja, ich bin gespannt.
Auf bist der du im Plus jetzt mit deiner
ich
Position?
Ich bin wieder im Plus, genau. Mein Einstandswert hat sich ja so, oder habe ich ja durch...
Der lag so bei $100.
Genau, aber bin tiefer. Also jetzt dadurch, dass ich nochmal nachgekauft hatte, immer weil sie drunter war, wieder den Sparplan wieder dorthin gezogen und deswegen müsste ich jetzt bei, keine Ahnung, ich glaube, in Euro müssten es 97 Euro oder so sein. Also ja, bleibe ich dabei, finde ich die Entwicklung ganz gut. Auch wenn wir jetzt ins Einzelne mit reingehen oder mal reinschaut, ist das auch alles ganz in Ordnung. Und ich glaube, dass da ja der CEO vieles richtig macht.
Der Bob Iger ist noch da.
Der Bob Iger,
genau. Der geht aber nächstes Jahr wieder, oder?
Ja, also mal schauen. Ne?
War das noch nicht angekündigt?
Ja, aber die Frage ist ja dann, ob es auch wieder macht. Und gibt es ja auch manchmal Veränderungen. Ne?
Sonst kommt er wieder.
Und die Frage, genau, er muss immer wieder retten. Er kommt immer wieder und bringt den Laden in Ordnung. Ja.
Apropos in Ordnung bringen. Man kann sich ja bei unserem heutigen Werbepartner Trading 212 auch einen eigenen ETF erstellen, nämlich einen eigenen Basket. Aber Marcel, es gibt jetzt etwas Neues, die Trading 212 Kreditkarte und es gibt 3,7% Zinsen auf das, was man auf der Kreditkarte eingezahlt hat und 1,5% Cashback bis zum 1. Januar 2025, danach 0,5%. Man hat Währungsgebühren, wenn man das möchte, von 0,15%. Und man kann auch in verschiedenen Währungen hier auch bezahlen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ein schönes Angebot. Also für alle, die jetzt noch nicht Trading 212 ausprobiert haben, auf jeden Fall mal in die Shownotes gucken, da gibt es auch einen Link. Und dann gibt es sogar auch noch eine gratis Teilaktie bei der Anmeldung. Man kann aber natürlich auch, wenn man sagt, man will weitergehen, nicht nur so ein Basket machen, kann man ja auch mal hier mal Short gehen, wenn man sich damit auskennt, da mal Lust hat. Absolut. Auch mal, vielleicht sollten wir mal auch kleine Short-Ideen der Woche mal mit einbringen, wenn welche uns vor die Flinte laufen. Schauen wir uns, würde ich sagen, einmal unseren Basket an und wir sind insgesamt, Marcel, 19% im Plus und das seit dem 1. Januar 2023. Da ging das ganze Thema los und wir haben total viele Anteile und das ist ja das Schöne, man kann mit kleinem Kapital hier wirklich loslegen.
Und breit streuen.
Genau, wir haben insgesamt, ihr seht es auf YouTube oder auch auf Spotify, für 1.283 Euro investiert und haben aber hier mehrere Positionen, also mehr als 20 Positionen, trotzdem hier schon in diesem eigenen ETF. Und das richtig coole, man kann ihn ja auch anpassen oder ausgleichen. Also wenn man sagt, eine Position ist mir zu stark gelaufen, dann kann man auch was vom Tisch nehmen. Also man ist hier so ein kleiner eigener Fondsmanager.
Ja, kleines Depot, ganz groß. Ja? Also es wird so verhandelt wie ein großes Depot, als wäre man ein großer Fondsmanager, aber am Ende ist es sein eigener kleiner ETF.
Das ist also schon ich finde es wirklich cool.
Sehr flexibel auch.
Jetzt gibt es auch noch die kostenlose Karte, also hier auch nochmal 3,7% Zinsen, die man hier mitnehmen kann, wenn man das möchte. Link dazu, würde ich sagen, Marcel, stellen wir in die Shownotes und wir bestellen ja auch gerne mal Essen hier für diesen Podcast.
Ja, das stimmt. Das sind gute Kunden.
Und dann erzähl mal, worum geht's?
Ja, es ist ja doch kein Geheimnis, dass diese Branche der Essensbestellungen schon sehr, na, wie soll man sagen, auf und ab. Ne? Also es ist vom Erfolg gekrönt, dann doch wieder völlig zum Desaster werdend. Und Just Eat Takeaway ist ja ein bekanntes Unternehmen. Gerade viele bestellen ja auch mal bei Lieferando. Und jetzt gab es eine starke Kursreaktion im Laufe dieser Woche mit plus 16%. Und da muss es einen Grund geben, denn die Aktie hatte bisher immer nur einen Weg gefunden, und zwar Richtung Süden. Der Grund hier, Grubhub wird an Wonder verkauft. Mhm. Und das Ganze im Unternehmenswert von 650 Millionen US-Dollar. Und das heißt, Grubhub inklusive Schuldverschreibungen werden jetzt an das Unternehmen Wonder übertragen und der Nettoerlös für diese, ja, oder für Just Eat Takeaway in dem Fall, sind 50 Millionen Dollar. Krass. Denn der Rest waren eigentlich nur Schuldverschreibungen, die quasi jetzt einfach an ein anderes Unternehmen gehen. Also sprich, ein Deal, wo nicht so viel Geld dann am Ende bei Just Eat Takeaway hängen bleibt. Wonder übrigens ist ein Unternehmen, welches von Marc Lohr, Ex-Walmart-Manager, gegründet wurde vor ein paar Jahren. Und 2022 wurde es mit 3,9 Milliarden Dollar bewertet, also auch schon relativ groß. Und Just Eat kaufte Grubhub im April 2021. Das ist, da haben wir sogar hier im Podcast, glaube ich, drüber berichtet. Für 7,3 Milliarden Dollar, Philipp. Im April 21, jetzt ist es November 24, also 3,5 Jahre später werden aus 7,3 Milliarden Dollar 50 Millionen Dollar inklusive der 600 Millionen Schulden, die man hier abgibt. Also ein wunderbarer Deal. Ja, da sieht man mal, wie schnelllebig dieses Geschäft ist und ja, wie viel auch die Kannibalisierung hier mit herbringt, dass doch viele Unternehmen ganz schön ins Straucheln geraten. Und irgendwie, glaube ich, gibt es ja nur einen, der so richtig Gas gibt. Und das ist in meinen Augen offensichtlich Uber Eats, obwohl wir da gar nicht bestellen. Aber es ist, glaube ich, dieses Zusammenhängen Uber, ne? Also mit mehreren Geschäftsmodellen.
Aus den USA.
DoorDash. Ja, die haben das erste Mal Gewinn, glaube ich, jetzt auch präsentiert.
Die sind
auch
relativ groß.
Ja. Die sind groß und wahrscheinlich auch erfolgreich, aber zumindest was jetzt so in den europäischen Sachen sind, bin ich ein bisschen, also wo ich jetzt, ne, die man kennt aus der Praxis, aus dem täglichen Alltag.
Ja. Ich glaube, DoorDash war sogar das erfolgreichste Spec, das es jemals gegeben hat.
Okay.
Ich glaube, die sind via Spec sogar damals an die Börse gekommen.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Das dann. Aber naja, also auch wieder Amsterdam, die kommen ja auch aus Holland.
Ja, stimmt.
Und da schlafe ich auch immer neben der Zentrale von Lieferando oder Just Eat Takeaway. Für mich ein absolutes No-Go, auch hier ein Unternehmen, in welches ich niemals investieren würde. Ich sage nur eins, Marktkapitalisierung 2,78 Milliarden und Schulden 2,25 Milliarden.
Das sagt schon viel, ja.
Das sagt schon alles. Kennen wir nicht, brauchen wir nicht. Fort damit, würde der Kölner jetzt sagen. Grüße gehen raus natürlich auch an alle Jecken. Ich bin gespannt, stimmt, Marcel, ob du investieren wirst, wenn sie an der Börse sind. Und Klarna hat jetzt endlich seine Unterlagen für einen potenziellen Börsengang in den USA eingereicht, bei der SEC.
Lange dauert.
Und Bloomberg berichtet von einer Bewertung von 14,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen war schon mal 46 Milliarden Dollar wert, aber dann nochmal 6,7 Milliarden. 14,6 Milliarden, kann ich mir vorstellen, dass das klappt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja so ein, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin bei allem Frugalist, außer bei Aktien, weil ich habe kein Klarna-Konto. Ich
sehe... Nie mit Klarna bezahlt?
Nein, jetzt nicht so intuitiv oder bewusst, dass ich jetzt sage, Klarna, also ich mache meistens Kreditkarte, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe den, also ich weiß gar nicht, was der Mehrwert ist. Ich glaube, man kann es später bezahlen, ne?
Es gibt viele verschiedene, ja, also eins davon ist, dass man natürlich auch...
Und man kann sich mit zu hohen Zinsen Geld leihen. Das, glaube ich, geht auch bei Klarna,
ja, oder? Das, genau, das machen aber auch viele andere, ne? Das ist nichts, was jetzt ein USP wäre von Klarna, aber tatsächlich ist dieses Buy Now, Pay Later Thema
das
eins.
Das macht Klarna?
Da ist man natürlich dabei und bei Klarna, ich meine, das ist eigentlich so diese schnelle Möglichkeit zu bezahlen. Also so ein bisschen so ein leichter Checkout für viele Shops.
Geht lässt sich gut integrieren. Mit der
Kreditkarte? Ich glaube, wenn du generell mit Kreditkarte bezahlst, wird es nicht schneller gehen und auch nicht besser gehen. Aber viele haben ja auch nicht mal eine Kreditkarte oder brauchen auch keine.
Ja. Ja,
das muss man ja auch vielleicht im Gesamtkontext sehen. Insofern scheint also, es doch ein sehr oft genutztes Checkout oder Checkout-Variante zu sein für jeden doch so leichten Online-Shop, muss man ja sagen, auch wo es vielleicht nicht ganz so groß ist, ne, wo es dann schon eher so in die Shopify-Richtung geht, ne, oder Shops von Shopify. Und ja, wäre mal spannend. Ich bin auf die Kennzahlen gespannt, weil die kennen wir ja noch nicht so wirklich richtig und da wäre es mal spannend. Wie wächst
das Unternehmen? Nutzt du Klarna auf?
Ja, wenn es angeboten wird und das irgendwie passt oder keine Ahnung, ich glaube, meine Spotify-Rechnungen gehen auch jeden Monat über Klarna weg. Lässt sich halt das auch ganz gut machen.
PayPal.
Ja, ich glaube, damals gab es das nicht. Da gab es kein PayPal, gab es Klarna. Da war Klarna die leichteste Option und dann wechselt man natürlich nicht mehr. Ne? Warum auch? Ist ja viel zu aufwendig. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber ist es für dich, wo du jetzt sagst, ein Investment-Case, dass du dir vorstellen kannst, dass in 10 Jahren Klarna irgendwie dreimal so viel wert ist wie heute?
Das kann schon sein. Kann ich mir gut vorstellen. Meine Affirm hat auch ein Reverse bekommen, also wo man sagt, okay, jetzt geht's wieder nach oben, ne, weil Affirm auch gute Zahlen gebracht hat, auch wieder ein Buy Now, Pay Later Geschäft.
Ja.
Und da ich ja schon bei PayPal und bei Block investiert bin, ist das Finanzthema in meinen Augen durch, was zumindest diese Variante betrifft. Aber finde es trotzdem spannend und es ist auch schön, wieder mal ein größeres Unternehmen an die Börse gehen zu sehen. Insofern bin ich hier gespannt und werde beobachten.
Marcel, wir haben eine spannende Frage bekommen aus der Community in der WhatsApp-Gruppe, also auch hier nochmal unsere Einladung an dich. Für nicht mal einen Kaffee für 4 Euro im Monat kannst du gerne in unsere WhatsApp-Gruppe kommen. Link dazu gibt es in den Shownotes. Und da war die Frage, wie repräsentiert ihr eigentlich die Emerging Markets in euren Depots und wie machst du es?
Ja, bei mir ist es doch recht einfach, denn also ich habe sie Limited im Depot. Das hatten wir heute schon mal als Thema. Die läuft auch ganz gut, zuletzt zumindest. Und hatte auch mal zeitweilig Mercado Libre dabei. Die hatte ich ja dann erstmal wieder verkauft, weil mir dann doch die Bewertung zu hoch war. Ansonsten weiß ich aber, dass ein Großteil meiner Depotpositionen auch weltweit tätig sind. Also sprich, die Umsätze kommen auch aus China, aus Ex-China, was Asien betrifft, aber auch aus den restlichen Teilen dieser Erde. Und deswegen profitiere ich dann gerne bei den Großen mit. Auch in dem Sektor muss jetzt nicht unbedingt Depots oder Unternehmen Depot haben, die jetzt unbedingt auch alles andere irgendwo abdecken, damit ich ja in jedem Land vertreten bin.
Ja.
Noch viel schlimmer bei all den Unternehmen, die am Ende auch kein, bei den Ländern, die keine Demokratie sind. Da weiß ich, dass ich ja gar nicht investieren möchte. Insofern nehme ich da lieber die Bande mit. Wie ist es bei dir?
Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du und ich habe ja Vertrauen in das Management, in die Unternehmen, in welche ich investiere. Und ich glaube, wenn die Chancen sehen in den Emerging Markets, dann werden die auch da schon reinpreschen. Also Beispiel eine Procter & Gamble oder auch eine Unilever ist ja brutal stark in den Emerging Markets drin. Mein Problem ist, also meistens sprechen die nicht die Sprache, die ich kann. Ja, ich kann Deutsch und Englisch und meistens, ich fühle es nicht irgendwie so ein südkoreanisches Unternehmen. Also ich sehe eine Samsung, das wäre jetzt so das Erste, wo ich sage, ah, Südkorea, Samsung, okay, cool. Aber wenn ich mir da den Index anschaue, ich habe da null Bezug dazu. Das Problem ist dann auch für mich, die Leute sind wach, wenn ich schlafe. Auch doof, weil die Informationen kommen natürlich auch zu verspätet an. Und ja, ich habe da mehr Vertrauen und viele, also wirklich in diese Unternehmen, in welche ich investiert bin. Ich glaube auch immer, dass Cash King ist. Also ich glaube, dass wenn ein Unternehmen aus dem Ausland dort rein möchte, weil es attraktiv ist, dann haben die Unternehmen, die in der westlichen entwickelten Welt sind, einfach den großen Cash-Vorteil. C-Limited ist vielleicht auch da so wirklich so eine Ausnahme, dass sie ihre regionalen Märkte besser kennen. Also da auch kann man wieder sich täuschen. Er hatte ja vorhin schon gesagt, wäre vielleicht auch interessant für einen Sparplan. Selbst aber den Emerging Markets ETF, ich bin ja ein großer ETF-Anhänger, ich habe aber einfach nur einen großen Vanguard FTSE All World auf die gesamte Welt. Da ist dann auch, sind die Emerging Markets drin, einfach weil es nach Marktkapitalisierung geht. Und da sind ja über 4000 Unternehmen drin. Und wenn es dann einer schafft, dann nehme ich ja auch die Bewegung von Platz 3999 bis vielleicht an die Weltspitze auch mit. Ich mache mich da gar nicht so heiß, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde auch nicht, dass man Emerging Markets, weil wir haben es einfach alle an China gesehen. Ich war froh, dass ich damals nirgends in China auch investiert war, weil mir das alles ein bisschen suspekt ist. Und dann haben wir es gesehen, was passiert ist mit dem Emerging Markets ETF, als die Chinesen einfach mal gesagt haben, hey Leute, wir sind keine Demokratie, egal was ihr sagt, Alibaba und Tschüssikowski, ja. Dann hat iShares natürlich was sehr Interessantes gemacht oder MSCI. Sie haben den Emerging Markets ETF ex-China aufgelegt. Und der ist ja dann schon mal spannend, wenn man sich mal anschaut. Da ist halt alles von den Emerging Markets drin, außer China. Da haben wir nämlich dabei zum Beispiel als größte Position TSMC, Samsung, Reliance Industries aus Indien, die HDFC Bank auch wieder aus Indien, Hon Precision Industry, ich habe gar keine Ahnung, was die machen, ja, aus Taiwan. Und das ist für mich auch hier das große Manko. Ich will kein China-Risiko in meinem Depot haben, aber lege mir dann vielleicht einen ETF ins Depot, der zu 26,7% aus Taiwan besteht. Und dass dieser Konflikt in den nächsten Jahren dort vielleicht eskaliert, ich könnte es mir schon vorstellen. Deswegen muss ich dir ehrlich sagen, wenn Emerging Markets, würde ich vielleicht alles mit einem spezifischen ETF auf das Land spielen. Also wie zum Beispiel Indien oder auch Saudi-Arabien, wenn man sagt, man ist bereit, da rein zu investieren, ist natürlich auch keine Demokratie. Das muss jeder, glaube ich, selber wissen, aber ja. Ich habe Vertrauen dazu, dass die Unternehmen aus der westlichen Welt doch wissen, wann ist es Zeit, in die Emerging Markets zu gehen und zu investieren.
Ja, das ist vielleicht auch noch was, was ich hinzufügen würde wollen. Indien sehe ich da auch nochmal in einer besonderen Rolle, gerade auch, weil das Wachstum natürlich besonders groß ist. Aber auch hier sieht man, dass die Unternehmen, die schon im Depot sind, auch da sehr umtriebig sind auf dem indischen Markt. Und da könnte man vielleicht von Meta sprechen, die ja dort richtig Otis Gas geben.
Zum Beispiel.
Oder selbst Amazon ist da mit dabei, aber auch eine Walt Disney, die ja jetzt zusammen mit Reliance, dem großen Konzern, da auch dem Streaming-Dienst da mit reinbringen. Also es gibt viele Punkte, die da auch immer quer mitspielen.
Sind wir beide, glaube ich, auch sehr entspannt. Eine weitere Frage, Marcel, welche haben wir da noch bekommen? Auch wieder aus der WhatsApp-Gruppe.
Genau, also wie viele Aktien haben wir im Depot, war die erste Frage. Und ihr dann noch natürlich in Bezug nehmend darauf, ob wir da eine Art Obergrenze haben. Was ist, wenn wir noch ein tolles Unternehmen finden, aber eigentlich schon die Obergrenze erreicht haben? Und wie wir das Ganze auch dann im Blick behalten, wenn es eine gewisse Anzahl hat?
Soll ich anfangen?
Diesmal
also du. Ich habe ja über 3000 Aktien in meinem Depot über die ETFs.
Glückwunsch.
Spaß beiseite, ja.
Glückwunsch.
Deswegen habe ich da auch einen ETF-Manager, einen Fondsmanager oder also in dem Bereich dann Vanguard, die das dann einfach auch für mich klären, welche 3000 oder 3800 da rein sollen oder nicht. Spaß beiseite. Ich habe aktuell, ich glaube, 42 Aktien in meinem Depot und eine Obergrenze. Ich habe da oft früher drüber nachgedacht, aber man sieht es ja auch schon, also hört da auch gerne mal nochmal die alten Podcasts. Die sind eigentlich auch die Themen immer noch hörenswert. Die Themen der Woche natürlich braucht man nicht, aber vielleicht die Themen. Auch die Depotrückblicke sind da, glaube ich, sehr spannend, weil früher habe ich mir gesagt, naja, 30 Unternehmen und dann ist Ende und du hörst dir den Earnings Call an etc. Und jetzt suche ich ja nach Unternehmen, also ich habe für mich keine Obergrenze mehr, weil ich für mich nach Unternehmen suche, die ich kaufe und am nächsten Tag eigentlich gar nicht mehr weiß, dass ich sie habe. Weil es mir eigentlich so egal ist, was auf der Welt passiert, also heißt nicht egal, es darf mir nicht egal sein, aber
Grundvertrauen.
Ich habe so ein Grundvertrauen in die Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmen, dass ich wirklich immer an diesem Punkt angekommen bin, Schlaftablette nehmen.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Und ich gucke einfach, also ich gucke ja, wie gesagt, ich habe es auch in der Gruppe geschrieben, ich gucke eigentlich nur noch in mein Depot einmal im Monat Und habe es ja heute auch mal gemacht. Du hast ja da auch gesehen, meine Reaktion, oh Gott, hier CrowdStrike schon wieder oder BWX. Und ich gucke eigentlich gar nicht nach unten. Ich bin dann immer nur überrascht, wie dann doch einzelne Unternehmen auf einmal 20% in ein paar Tagen machen.
Ja.
Deswegen, ich suche die langweiligsten Unternehmen. Wenn ihr die langweiligsten Unternehmen der Welt kennt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich immer. Ja, es muss so langweilig sein, dass es in 10 Jahren, aber Beispiel auch zum Beispiel eine Salesforce, ja. Ich nutze es ja auch selber jetzt beruflich. Das ist nicht mehr wegzudenken. Deswegen ist es für mich, hat es auch wieder diesen Status quo langweilig und in 10 Jahren bin ich davon überzeugt, dass mehr Unternehmen Salesforce nutzen werden.
Ja, doch.
Also jetzt mal so als Beispiel.
Punkt. Ja. Wie ist bei dir? Verständlich. Bei mir sind es ja schon seit längerer Zeit um die 60 Unternehmen. Mal mehr, mal weniger, aber auch ich habe keine Obergrenze. Ich weiß, dass ich in einem gewissen Bereich bleiben möchte, aber es auch nicht eskalieren soll, ne? Sonst kann ich auch wirklich gleich einen ETF kaufen. Aber tatsächlich, nein, bleib bei den 60. Davon, sage ich mal, sind so 40 absolut harter Kern, wo ich weiß, die sind eigentlich für meine Altersvorsorge gedacht. Mhm. Und wenn sich da nichts Grobes ändert, bleiben die auch ewig im Depot.
Wirecard,
ja, zum Beispiel.
Da nochmal genau, kleiner Tipp.
Ja. Wobei, da habe ich ja richtig Gewinne mitgenommen. Also ja, bei MyComputer, ja, da bin ich ja, klar, bei Wirecard war natürlich dumm gelaufen, konnte ne, das war ja dann schon regelrecht Betrug, wobei bei Super MyComputer wird es vielleicht
genau,
noch.
Genau, da vielleicht auch nochmal ganz kurz der Querverweis.
Ja.
Nächste Woche, 16. November, da hat meine Schwester Geburtstag. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Koinzidenz ist.
Ah.
Aber sie müssen bis dahin einen Plan bei der Nasdaq vorlegen, wie die ganze Scheiße, um es mal so zu sagen, jetzt weitergeht, weil sonst droht ihnen das Delisting. Und dann, Leute, dann geht's richtig ab. Ja, also dann bekommt ihr erstmal mit, dass wir eigentlich noch am Top waren. Weil wenn es dann ein sogenanntes Pink Sheet wird, also nur noch über den Freiverkehr, unregulierter Handel etc., ich wäre vorsichtig, ich glaube auch nicht, und das wird meine Spekulation diese Woche. Super Microcomputer wird am 16. November keinen Plan bei der Nasdaq vorlegen und wir werden noch ein Delisting erleben.
Okay.
Bis Ende des Jahres.
Ja.
Also da nochmal wirklich, passt bitte auf, beschäftigt euch damit. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige hier noch in diesem Podcast auch zuhören und sagen, was? Das wusste ich nicht. Aber EY hat hingeschmissen, hat gekündigt, hat gesagt, sie haben kein Vertrauen mehr. Und finde jetzt mal so schnell einen Wirtschaftsprüfer. Wenn EY schon sagt, das ist uns suspekt, ja, Grüße gehen raus an Wirecard, dann glaube ich, ist es wirklich komisch.
Ja, das stimmt. Also für alle, die jetzt noch hartgesotten sind und irgendwie denken, ja, aber die Zahlen sind doch gut. Nein, man kann sich auf die Zahlen nicht verlassen, denn vielleicht sind die Zahlen ja gar nicht richtig. Ne? Also da auf jeden Fall den Blick erweitern und da aufpassen, dass man sich nicht noch weiter verbrennt, als es vielleicht ohnehin schon passiert ist. Sehe ich auch so. Also genau, also die Beobachtung meiner Aktien im Depot, naja, 40 von den 60 sind überhaupt nicht so großartig beobachtungsfähig. Ich meine, klar, man nimmt es mit, also, weil man natürlich sie interessiert dafür, ne? Und dann schaut man sich das mal an, aber da muss ich jetzt nicht jedes Mal die Kennzahlen durchkloppen und zu sagen, oh, ist das jetzt noch gesund? Da weiß ich einfach auch hier ein Grundvertrauen, dass ich da mich für die richtigen entschieden habe, was ja dann meistens auch rückblickend schon mittlerweile bestätigbar ist. Und bei den anderen 20, die so ein bisschen vakant sind manchmal, wo man sagt, hat man ein gewisses Investment, eine gewisse Investmentthese, die man verfolgt und vielleicht auch dann mal immer mal überprüft, ob die noch Bestand hat. Und das ist durchaus auch machbar, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigen will. Wenn nicht, der ETF, der grüßt natürlich immer gern.
Ja, den so auch als Basisinvestment. Und ich kann es auch nur wieder sagen, ich bin ja davon auch ein Fan, dass man irgendwann mal sagt, ich nehme mal was vom Tisch. Klar, man beschneidet damit seinen Zinseszins, aber wenn man diese Fallhöhe nicht aushält oder wenn man sagt, naja, ich finde das Unternehmen spannend, bin jetzt aber schon 500% im Plus, das ist natürlich auch alles Emotionen und dann kann ich auch jeden verstehen, der sagt, komm, ich nehme jetzt meinen Einstand raus, beschneide mich zwar beim Zinseszins, habe aber trotzdem noch einen guten Zinseszins und dann ist es mir eigentlich egal, ja, weil man dann eigentlich kein Geld effektiv mehr verlieren kann.
Ja.
Das ist vielleicht noch so der Tipp. Wir haben heute über insgesamt 5 Unternehmen bis jetzt gesprochen, wo wir nochmal ganz kurz schauen, ob die was sein könnten, auch für unsere Watchlist, Marcel.
Ja.
Und das ist, die Watchlist ist kostenlos, aber nicht umsonst. Den Link findet ihr in den Shownotes und wir haben jetzt auch dazu noch eine Sparte Telekommunikation, Rüstung und Luftfahrt und Konsumgüter und auch eure Watchlist. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir heute hatten. Also wir hatten Shopify 2 von 6, C-Limited 1 von 6, Viking Holdings 2 von 6, Walt Disney 1 von 6 und Just Eat Takeaway 0 von 6.
Muss man erstmal schaffen.
Genau,
deswegen hat man auch noch
kommt
nicht
auf unsere Watchlist nichts. Aber wir haben euch ja auf Instagram gefragt, Welche Aktie muss denn auf die Watchlist? Und es gab Einsendungen, Marcel, 18 Stück an der Zahl. Und ich würde mal ganz kurz die Highlights dir mal kurz hier vorschmeißen, die auch meines Erachtens nach auf unsere Watchlist gehören. Procter & Gamble, ja, 5 von 6. Also hier sieht man auch, wenn man sich die komplette Konsumgüter-Watchlist einmal anschaut, es gibt wenig Unternehmen, wir haben aktuell 56 an der Zahl auf der Watchlist, die qualitativ so hochwertig sind wie eine Procter & Gamble. Also die auf eurer Watchlist auf jeden Fall sinnig. Dann haben wir noch dabei, und da war ich ja überrascht, am Telefon, kannst du dich noch erinnern, womit ich dich heute zugespammt habe,
ja,
am,
ja,
Telefon?
Natürlich, sag du es.
Crocs.
Ja.
Und du konntest es mir relativ schnell erklären, warum sie eine Bruttomarge von 54% haben.
Das kannst du aber so bitte nicht wiederholen. Das war
eine Cash-Conversion von, ja, 102% und eine Kapitalrendite von fast 30%.
Ja.
Woran glaubst du, liegt das, Marcel?
Naja, also ist natürlich ein Unternehmen, was sehr gut gelaufen ist und auch, ich sag mal, gerne gut insgesamt läuft, auf lange Zeit, hat eine Zeit lang wirklich wie ein Dauerläufer ja vonstatten gehen können, aber es ist halt ein Modeunternehmen, weshalb ich dann doch ein bisschen zum Straucheln kam und ja gut, nun geht es halt hin und her so ein bisschen, mhm, und ich glaube natürlich, dass die Zahlen deswegen oder daran so liegen, dass die Produktionskosten jetzt nicht allzu hoch sind, da jetzt die Qualität dem entspricht, was es halt dann einfach ist. Ne? Also ein, sag ich mal, leicht erbauter Schuh aus Materialien, die vielleicht jetzt nicht...
Ja, und selbst wenn der kaputt geht mal nach 2 Jahren, sagst, ja, du, oh, den bin ich im Garten rumgelaufen. Also ich persönlich finde die Schuhe ja brutal hässlich. Hast du Crocs?
nee, gar nicht. Aber bin noch nicht der größte Fan von der Optik. Aber das ist ja immer Geschmackssache, muss ja auch jeder selber entscheiden. Ne? Sollen super bequem sein, wie auch immer. Auch zum Arbeiten durchaus geeignet. Aber du sagst ja schon, ne? Also es sind jetzt nicht die, wo man sagt, so, oh, das teuerste Leder und keine Ahnung. Bin ich auch kein Fan, davon abgesehen. Aber scheinbar auch in der Produktion dahingehend natürlich nicht annähernd so dramatisch teuer, wie es vielleicht beim Verkauf ist. Und das macht es ja zu einem guten Geschäftsmodell, weshalb da auch die Kennzahlen sicherlich nicht ganz unattraktiv sind.
Ganz genau. Also muss man wirklich sagen, Chapeau, danke auch an euch. Dann haben wir ein Unternehmen, welches ich auf jeden Fall auf unsere Watchlist haben möchte, Marcel.
Okay.
IDEX.
IDEX.
Haben wir nicht dabei.
Du bist ja ein alter Vier-Freund.
4 von 6, ja. Und sie machen ja auch dieses ganze Thema dann Tests etc. und die ganzen Verfahren. Sind auch fast in der Nähe vom 52-Wochen-Tief.
Ja.
Dazu haben wir noch Hershey's, auch wieder eingesendet, also auch drauf. Eli Lilly, dann die Munich Re, auch 4 von 6, sehr stark. Qualys ist jetzt auch hier mit drauf. Linde haben wir auch schon bei uns. Und TeamViewer. Und da hast du dich natürlich kaputt gelacht, weil ich immer gesagt habe, Drecksding.
Ja, ja.
Bin ich immer noch der Meinung, weil einfach, sie sind so mit Schulden vollgeladen.
Ja,
aber sie haben starke Margen, schöne Kapitalrenditen und schöne Cashflows. Jetzt sagen wir euch noch einmal ganz kurz, welche Unternehmen, die ihr uns eingesendet habt, die Top 3 in am 52-Wochen-Tief, Dentsply Sirona, Grüße gehen raus, Apovit und Heineken sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Wer glaubst du, sage ich dir jetzt auch nochmal, ist ganz nah am 52 Wochen hoch? Kencora, Texas Roadhouse und Ametek.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
3 gute Namen, ja.
Schauen wir uns nochmal unsere Qualitätswatchlist an, Marcel. Da haben wir L'Oreal, Bruker und Royalty Pharma in der Nähe vom 52 Wochen Tief.
Nach wie vor
und in der Nähe vom 52 Wochen hoch. Stryker, Amazon und die Diploma PLC.
No.
Schauen wir mal kurz zu unserem Fonds, weil hier scheint es auch so, wir haben, so wie ich das sehe, einen kleinen Ausbruch jetzt schon erlebt. Und hast du etwas, wo du jetzt sagst, hier müssten wir ein bisschen was ändern, hier müssten wir was anpassen. Wir haben ja Hershey komplett, weil es auch nicht aufgegangen ist, dann verkauft, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Wir haben aktuell eine Cashquote von 14,5%.
Ja.
Und wenn du dir unsere Watchlist so anschaust, also was ist wirklich so in der Nähe vom 52-Wochen-Tief, L'Oreal, Bruker, Royalty Pharma, ASML und Restaurant Brands, spricht dich hier einer an?
Ja, wenn dann ASML, die ja auch wieder ihre Mittelfristziele durch KI eben auch bestätigt haben, was heute gut ankam am Markt, aber es reicht eigentlich auch da noch nicht, um jetzt eine Position unbedingt aufzumachen, denn auch hier ist noch nicht das Gröbste überwunden. Auch wenn heute hier so knapp 6,5% dastehen, aber so richtig, naja, der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen, der kurzfristige, der Aufwärtstrend langfristig ist noch intakt, so an sich. Der Rücksetzer macht eigentlich auch Sinn, bei 600 war es mal so das mittlere Tief, könnte am spannendsten sein generell, aber auch hier, wie gesagt, abwarten, bis sich die Aktie ein bisschen beruhigt. Solche Bewegungen werden meistens auch mit Gewinnmitnahmen schnell wieder in die Gegenrichtung geschickt. Also, hast du irgendwas, wo du sagst, da...
Ich finde IDEX ganz cool.
IDEX.
Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Hab's vermutet.
IDEX, wir sind 35% vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Tolles, qualitativ hochwertiges Unternehmen. 5,84% vom 52-Wochen-Tief. Und wenn mich nicht alles täuscht, und das ist für mich hier der Gamechanger, also was heißt Gamechanger, aber was für mich ein Monster-Argument ist, ist die negative Interest Coverage. Und was heißt denn sowas? Sie haben keine Schulden. Sie stehen einfach gut da.
Ja.
Vom KGV sind sie immer noch teuer, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie, sie zahlen ja noch nicht mal eine Dividende aus, sie haben schöne Cashflows. Also ich finde die Aktie relativ spannend. Ich weiß nicht, was du charttechnisch dazu sagst.
Ja, die Seitwärtsphase gefällt mir gerade hier aktuell nicht. Im schlimmsten Fall könnte ja auch mal der langfristige Trend gebrochen werden. Und dann sieht es erstmal ganz anders aus mit der Performance. Aber ja, bleibt abzuwarten. Also ich würde jetzt auch nicht überstürzt da rein.
Nö, müssen wir ja nicht.
Können wir beobachten. Bin ich bei dir.
King, du hast ein Tenbagger der Woche für uns heute mitgebracht.
Genau, und zwar die Aktie, die auch dieses Jahr erst an die Börse gegangen ist. Und zwar, wir hatten auch darüber gesprochen hier im Rahmen des Podcasts, und zwar OneStream, die nach wie vor sehr gute Performance gemacht haben, auch direkt nach dem IPO sehr gut gelaufen sind. Das ist auch nicht immer so der Fall, gerade im Tech-Bereich. Und sie haben ein sehr robustes Geschäftsmodell, was mir eben sehr gut gefällt. Das ist einfach das ganze Thema Corporate Management. Die bieten Software, verschiedenste Lösungen, um eben das ganze Thema Finanzen jetzt nicht zu zusammenzusammeln und statistisch zu erfassen, sondern eben auch so aufzubereiten, dass das Management damit sehr gut operativ umgehen kann, sehr veranschaulicht und dann auch, ich sag mal, in den jeweiligen Reportings, gerade bei den Quartalzahlen, Halbjahreszahlen, wie auch immer, da, ich sag mal, eine gute Grundbasis haben, um das Ganze ja besser als für Prognosen präzisere zu liefern, auch die ganzen Compliance-Sachen noch ein bisschen besser einzuhalten und da auch, ich sag mal, besser zu reagieren auf Veränderungen. Das ist wirklich cool, finde ich eigentlich ein ziemlich spannendes Geschäftsmodell. Die sind mit 8 Milliarden bewertet im Moment und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass sie vielleicht so wirklich in ein paar Jahren da auch viel, viel höher bewertet sind, wenn sie weiterhin so gut wachsen. Ich finde ihr Wachstum wirklich gut und bleibt natürlich spannend, ist ein bisschen mehr Risiko, klar, wie bei das öfter so ist bei Tenbäckern, aber oder bei potenziellen. Und ja, bleibt man mal, oder ich bleibe mal gespannt und werde
auch beobachten.
Nein, ich bin nicht investiert.
Dann
das
sind wir mal
dazu
gespannt,
gedacht.
Was ihr sagt. Schreibt uns gerne mal eure Meinung zu OneStream in die Kommentare. Marcel, ich habe diese Woche keinen Top der Woche. Ich glaube, mein Top der Woche geht spontan raus an den Mini, den ich heute auf dem Tesla-Parkplatz-Ladestation gesehen habe. Mhm. Mini-Verbrenner gibt es jetzt bei unserem Globus in Seehausen in Leipzig. Gibt es ja jetzt so Tesla-Supercharger.
Das stimmt, ja.
Und es war wieder grandios. Der Parkplatz war leer. Es hat geregnet. Aber ich würde sagen, das ist mein Top der Woche. Wenn man Sachen nicht mag, und vermutlich mag er keine E-Auto-Ladestation. Ja,
er wollte quasi da mal zeigen, wie er war.
Weil er hat es durchgezogen, hat sich dahingestellt und ist im Regen, im strömenden Regen in den Globus gelaufen, anstatt sich vorne einen Parkplatz zu suchen, am Eingang, wo welche frei waren. Ich glaube, er wollte einfach allen Tesla-Fahrern den Mittelfinger zeigen.
Ja.
Also mein Top der Woche.
Geht an ihn.
Der BMW-Mini-Fahrer, der hier erwähnt wird.
Ja,
also
auch den Mut zu haben, zu solchen Regen zu laufen.
Top, die dass du es durchgezogen hast.
Ist ja wunderbar.
Entschuldigung.
Oh, sag es doch nicht.
Top, dass du es durchgezogen hast. Das, ja. Und ich bin sicher, bei den ganzen Ladestationen, die da waren, es gibt einige Menschen, die werden heute Nacht noch an dich denken.
Ja, ganz, ganz grau und schwarz ärgern. Ja. Naja, aber es sind so Menschen, die das irgendwie raushängen müssen, ne? So einen gewissen Antipathie
Asozial
haben.
Asozial nennt man das.
Ja, man kann ja auch einfach, man muss ja nicht damit zufrieden sein oder muss ja auch sagen können, ja, keine Ahnung, ich bin eine andere Meinung, aber dann solche so demonstrative Gesten, warum auch immer, ne? Also das, ob ihm das dann besser, ob es ihm besser geht danach.
Ja. Also ich finde es gut, dass er das durchgezogen hat.
Auf die Schulter geklopft hat, ne? Also ja,
mega.
Sind schon seltsame
mein
Menschen.
Mein Top der Woche. Menschen, die mit ihren Verbrennerautos Elektroladestationen blockieren, um dann im Regen einkaufen zu gehen. Dann,
ja, ist doch
gut. Finde ich gut.
Klingt auch nach sehr viel Intelligenz. Also Hut ab. Mein Top der Woche geht tatsächlich nach Deutschland. Und das ist ja selten, dass wir deutsche Aktien so ein bisschen zuletzt auch wieder mit, ja, einfach mit positiven Nachrichten begleiten dürfen. Und Siemens Energy, ey, wer hätte es gedacht, ne? Aktie auf, nach den Quartalzahlen auf Rekordhoch, Philipp. Quartalsverlust wurde eingegrenzt, klingt jetzt immer noch nicht qualitativ hochwertig, aber immerhin, die mittelfristigen Ziele auf 2028 wurden sogar angehoben und die positive Marktentwicklung konnte Auftragseingänge ankurbeln und auch die Umsätze steigern. Auftragseingang aktueller Stand 15 Milliarden Euro, das ist schon ordentlich, 42%. Hier geht es vor allem um die Gasturbinen, die ja gutes Auftragsbestand haben. Knapp 10 Milliarden Umsatz, auch dank der Siemens-Tochter Gamesa, die ja wieder Tochter ist, muss man ja sagen. Man hat ja Siemens Energy da einen krassen Move auch mitgemacht. Und vor allem das Offshore-Geschäft läuft da hier ganz gut bei Siemens Gamesa und gibt eben hier doch Rückenwind. Naja, das musste jetzt sein. Cashflow mit knapp 1 Milliarde Euro auch nicht ganz schlecht, muss man sagen. Und ja, der CEO ist zufrieden, Christian Bruch. Er meinte, das Geschäftsjahr 24 war ein entscheidendes Jahr für unser Unternehmen aufgrund des starken Auftragseingangs und der erfolgreichen Projektausführung. In allen unseren Geschäftsbereichen haben wir sämtliche Ziele erreicht. Unser Fokus liegt weiterhin auf profitablen Wachstum und durch äußerst positive Marktbedingungen unterstützt wird. Die neuen Mittelfristziele werden eben ja auch die Energiewende reflektieren und da wollen sie eine führende Rolle.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Einnehmen. Ich bin ja gespannt, finde es erstmal gut, die sind ja nicht nur nachhaltig, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, ist ja auch immer noch ein großer Bereich an Gas und Turbinen und Co. mit dabei. Nichtsdestotrotz, tolle Entwicklung der Aktie. Ich hätte es denen nicht zugetraut, als sie damals schon auf die 5 Euro runtergedonnert sind.
50% in 12 Monaten.
Ja.
Also wer das mitgemacht hat.
Hut ab. Vor allem unten dann gekauft hat, ne? Bei 5 Euro irgendwas, wo ja. Wir haben ja.
Also, der hätte noch mehr.
Also wir haben den ja schon Jahr, einen Untergang haben wir den ja schon.
Stand sie bei 10,25 Euro und da seht ihr mal einfach, ja, wie wichtig es ist, bitte unseren Disclaimer zu beachten. Weil wir auch nicht die Glaskugel haben.
Nee, aber tolle Entwicklung und Hut ab, dass sie sich so schnell auch so entwickelt haben. Ne? Die Frage ist natürlich, wie lange geht die Reise und eine gewisse Zyklik bleibt und ich bleibe spannend.
Aber es gibt jemanden, der eine Glaskugel hatte.
Nee.
Marcel. Und das ist Herr P. Nennen wir ihn einfach Herr P. Und Herr P. Ist ein Ex-Mitarbeiter der deutschen Börse und er wurde wegen Insiderhandel verurteilt. Und was hat er gemacht? Was war sein Job bei der deutschen Börse? Eigentlich ein pfiffiges Kerlchen. Mhm. Pass auf, er war zuständig für die Ad-Hoc-Mitteilungen und hat die 30 Minuten vorher bekommen zur Durchsicht, bevor die auf den Markt gegangen sind. Das ist doch eine geile Geschichte.
Ist so eine Einladung, nicht wahr?
Und der gute Herr P. hat dann in diesen 30 Minuten auf seinem Firmen-PC sein Depot bei der Comdirect geöffnet und hat dann dort getradet. Und hat dann diese Aktien, und meistens hat er das gemacht bei Übernahmen. Das war natürlich super schlau. Also er hat 30 Minuten das Übernahmeangebot vorher gehabt und anstatt, dass er irgendwie mal kurz pullern geht und irgendeinem weit, weit entfernten Bekannten das schreibt, hat er einfach an seinem Rechner, auf dem Firmenrechner, die Comdirect aufgemacht und hat dann da richtig schön hin und her getradet. Also er hat dann eine Position aufgebaut, auch mit Optionsschein, ne? Und dann, nachdem die Ad-Hoc-Mitteilung rauskam, hat er dann auch gleich schon wieder verkauft.
Ja, Mensch.
Und das hat er jahrelang an seinem PC gemacht in der Firma und seine Arbeitskollegen hätten einfach nicht hingeguckt. Sie konnten auch, andere sollen das angeblich gemacht haben, sie konnten machen, was sie wollten, und ich finde das ziemlich krass, dass es doch dort so einfach gegangen ist. Die Richterin sagte auch, sie hoffe jetzt, dass das heutzutage anders geregelt ist bei der deutschen Börse. Und was ihm nachgewiesen, also er hat bekommen eine Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren auf Bewährung, und zudem wurde der ihm brutto Verkaufserlöse von gut 163.000 Euro wurden eingezogen. Das soll er mit seinen Geschäften erzielt haben. Das ist doch ein schöner Nebenverdienst, oder? Also wahrscheinlich wollte er nicht zu gierig sein.
Ja, und hätte er mehr gesetzt oder hätte vielleicht mehr Möglichkeiten gehabt.
Ja, ziemlich krass. Er wurde in 60 Punkten angeklagt, aber nur in 14 schuldig gesprochen, weil auch manchmal seine Trades nicht aufgegangen sind.
Ja, siehst du, im Nachhinein schon.
Ja, also Wahnsinn.
Verrückt.
Wahnsinn.
Sachen gibt's.
Aber das ist natürlich ein geiler Job. Also ich glaube, das ist schon spannend, weil du weißt ja wirklich so, du hast die Glaskugel, du weißt, was gleich passiert.
Ja, da fällt die Glaskugel in die Hand.
Und quasi. Dann natürlich die ganzen Übernahmen. Er hat auch am meisten Geld verdient mit Wirecard.
Ja.
Weil er wusste natürlich schon vor allen anderen, also 30 Minuten bevor ich in Bielefeld an der Tankstelle stand, dass das Testat nicht kommt, wusste er schon, dass Testat kommt nicht. Ein geiler Typ.
Ja, also Chapeau. Ist natürlich höchst illegal und sollte man vor allen Dingen auch.
Aber auch die deutsche Börse hat den Vorwurf bekommen der Richterin, dass sie das einfach viel zu einfach gemacht hat. Also sind wir uns einig, solche, ja, sowas gehört gesperrt.
Ja, aber sowas zeigt ja auch, das geht nicht ewig gut. Ne? Also da, ja, man kann es zwar probieren, aber offensichtlich geht es irgendwann in die Hose. Ja, er wurde irgendwann
verpetzt.
Ja. Weil man halt dann doch wieder, oh, guck mal hier,
wir hätten es auf
tausende
Klo
Euro plus
wir
gemacht.
Auf Klo gemacht.
Ja.
Sind wir uns einig?
Ich hätte noch drei andere angerufen aus
Wahnsinn.
Gründen. Nein, also Wahnsinn. So viel kriminelle Energie steckt leider nicht in mir, aber leider, ich bin zum Glück vielleicht, keine Ahnung.
Ich wünschte, ich wäre ein Verbrecher.
Ich wünschte, ich wäre so,
so gerissen. Film rausmachen.
Ja, manchmal auch vielleicht gewissenslos, ne? Wobei er hat ja keinen direkt geschadet, naja, wie auch immer. Mein Flop der Woche ist, lieber Philipp, muss jetzt stark sein. Ist Bayer.
Born to be wild. Huh?
Ja. Und ich weiß ja, dass du einen wöchentlichen Sparplan durchziehst, da mutig dran bleibst. Aber jetzt gab es erneut eine Prognosesenkung. Und weitere Abschreibungen führten bei der Aktie zu einem Kursverlust am Tag von 12%. Hier vor allen Dingen die Agrarsparte, die nach unten zieht. Insbesondere das Lateinamerika-Geschäft hinkt nicht gut. 2025 Wahnsinn. Soll auch nicht besser werden. Also wir reden von einem weiteren Übergangsjahr auf relativ gleichem Niveau, wenn alles so bleibt, wie es ist. Die Aktie nun auf 20-Jahrestief, muss man auch erstmal schaffen. Ja, ja, bereinigt war das Ergebnis an sich ja gar nicht so schlecht, aber dann die Abschreibungen führten eben wieder zu einem hohen, enormen Verlust. Und die Schulden immerhin konnten ein gutes Stück gesenkt werden. Jetzt stehen nur noch 35 Milliarden Euro zu Buche. Immerhin, es war auch schon mal mehr nach der recht teuren Übernahme im Nachhinein von Monsanto, muss man sagen, immer noch keine wirklich gute Chance, die Aktie irgendwie in Betracht zu ziehen. Die Aktie kennt nur einen Weg und der würde ich auch weiterhin davon raten.
Da ist die Bayer-Hauptversammlung am 25. April 2025. Ich glaube, ich gehe da mal schön hin. Sollte es wieder eine Präsenz geben, aber ich glaube nicht, dass die eine Präsenzhauptversammlung machen. Ich glaube, da werden manche geköpft.
Heute sind aber die kurzfristigen Trader reingekommen, nachdem die Aktie gestern auch noch, also zum Mittwoch, auch mal 3% verloren hat, ist es dann heute, ging es kurz runter unter die 20-Euro-Marke. Dann kamen ja wahrscheinlich die ganzen Kauflimits, die wurden gezogen, deswegen die Aktie jetzt wieder ein bisschen.
Und da haben sie dann mal schön 1,76% mitgenommen.
Ja, wahrscheinlich gehebelt dann. Ne?
Genau. Mich würde mal interessieren, ob Herr P. auch hier Bayer getradet hat.
Wer?
Ach, Herr P. von der Deutschen Börse. Komm,
aus dem Gerichtssaal direkt zurück an den Laptop.
Grüße. So, jetzt kommen wir zu unserer Glaskugel. Meine Damen und Herren, das beste Format hier auf dem Kanal. Soll natürlich auch nur mit den besten Aktien der Welt jetzt hier auch gleich rausgehauen werden. 4 Stück sind es an der Zahl, Marcel, die wir hier heute mitgebracht haben.
Mhm.
Und du oder fängst ich? An. Ich fange an.
Ja.
Du darfst dir einen Buchstaben aussuchen. N oder U, U oder N?
Natürlich das N wie Nordpol.
Das N wie Nordpol. Ich bringe mit die Nordpol AG ein.
Weihnachten ist ja bald. Ne?
Novo Nordisk. Und ich glaube, Marcel, hier kann man auch wieder nur eins sagen. kaufen, wenn die Kanonen donnern und wenn andere nicht mehr gierig sind, weil, schauen wir uns mal den Aktienkurs an, der lag am 25. Juni 2024 noch bei 148 Dollar. Heute stehen wir bei 106 Dollar. Also wir sind ja auch ein gutes Stück runtergekommen. Und Marcel, jetzt könnte man natürlich sagen, na, minus 20% in 6 Monaten. Das heißt, mit dem Geschäft von Novo Nordisk läuft es gar nicht. Aber man bekommt jetzt ein Unternehmen, das, Sie haben die Quartalszahlen berichtet, 24% mehr Umsatz macht als letztes Jahr.
Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Also
31% haben Sie sogar zugelegt in den USA. Sie haben eine Bruttomarge von, zuhören, 84%. Das konvertiert in eine Nettomarge von 44,7%. Und auch der Gewinn ist um 19% gestiegen. Und wenn es eine Aktie auf unserer Watchlist gibt, Marcel, die ich jederzeit wieder kaufen würde, wenn sie in der Nähe ist von einem 52-Wochen-Tief oder jetzt vielleicht auch nur noch 11% entfernt ist, dann ist es Novo Nordisk, weil sie haben auch eine Gesamtkapitalrendite, eine von 61,4%. Das heißt, sie investieren einen Euro und kriegen eine Rendite von 61,4 Cent. Wer hat das? Frage ich dich.
Schon gut.
Das ist schon richtig, richtig geil.
Ja.
Und deswegen glaube ich, im Moment spricht keiner mehr von Novo. Angeblich soll ja auch das Abnehmmedikament, die Nachfrage zurückgehen etc. Quatsch, 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 Quatsch. Und ja, vor circa 11 Monaten, habe ich mal geschaut, lag der Kurs ja auch nochmal auf diesem Niveau. Ja, aber wir haben faktisch mehr Umsätze, mehr Gewinne, schöne Margen und deswegen bin ich der Meinung, dass wenn man sich gesagt hat, naja, im Juni 24, da bin ich eingestiegen, dann sollte man vielleicht jetzt sogar mal nachkaufen, einen Sparplan anschmeißen oder einfach hier auch vielleicht überlegen, das erste Mal ein Zeh ins Wasser zu halten.
Ja, vielleicht auch gleich den ganzen Fuß, ne? Warum nicht?
Genau.
Heute kamen erst Nachrichten wieder rein, eine aktuelle Studie ergab, dass seit 1990 weltweit ein massiver Anstieg an Typ 2 Diabetes zu verzeichnen ist. Und das ist natürlich auch wiederum ein Zeichen für genau die Medikamente, denn in erster Linie sind sie ja dafür entworfen worden oder auch entwickelt worden, um dieser Krankheit Halt zu bieten. Und nun ja, ist es eben auch noch mehr davon, ne? Das darf man auch nicht vergessen, die ganzen positiven Nebenwirkungen, die dann noch eintreten mit der Folge von ja weniger Risiko für Schlaganfälle, für sämtliche andere Sachen, die auch da natürlich ein Problem sind. Also ich glaube auch, die Chance kann man ganz gut nutzen und aktuell ist die Aktie in einer Seitwärtsphase. Mal schauen, wo sie noch hin tendiert. Sie kämpft ja mit diesen 100 Euro. Da ringt die Aktie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mit der Unterstützung. Bisher hält sie und das ist natürlich
gut. Sie brauchen die Unterstützung von Investoren.
Ja, vielleicht liegt es daran. Also wir wollen natürlich nicht unsere eigenen Aktien pushen, aber wir können natürlich den Hinweis mal hier geben, dass man, wenn man sie mal auf der Watchlist hatte und vielleicht auch mal investieren wollte, ist die Chance, denke ich, gar nicht so schlecht. Natürlich muss sich das selbst sich das Bild machen.
Ja.
Der Markt ist aber sehr wahrscheinlich sehr, sehr groß, muss man auf jeden Fall schon mal mitsagen. Und deswegen ist auch mein Unternehmen heute, was ich für, also als Idee für den November 2024 mitgeben möchte, ist Eli Lilly.
Das ist ja jetzt
gleiche Argumentationskette, aber auch diese Aktie ist ja ein Stück zurückgekommen. Und man muss sagen, dass die Ergebnisse trotzdem gut waren, auch wenn sie vielleicht nicht ganz dem gerecht wurden, wie sie vielleicht in der Erwartungshaltung waren. Der Rücksetzer sehr gesund an sich auf die 750 Dollar, davon jetzt, ich sag mal, wieder ein Stück weit entfernt, aber trotzdem noch nicht wieder annähernd auf den Hochs. Sicherlich gibt es jetzt hier eine Seitwärtsphase, die ein bisschen länger dauert, aber vielleicht kann man diese Chance nutzen, immer wieder mal in den unteren Korridor zu kaufen. Und ich glaube, dass Eli Lilly ähnliche rosige Zukunft vor sich hat. Und selbst wenn da einer kommt mit irgendwelchen Pillen, die das ganze Thema vielleicht auch als Spritze ersetzen tendenziell, ist der Markt einfach groß genug für alle Beteiligten. Und da wird der eine die Pille haben, der andere wird die Spritze weiterhin nehmen, je nachdem, wie er was verfügen kann. Und ich glaube, da werden alle von profitieren. Vor vorrangig natürlich die zwei Großen, die jetzt schon eben aktiv sind, die schon, ich sag mal, auch die Logistik und auch die Lieferketten aufgebaut haben, die das ermöglichen und liefern können. Das Standing, natürlich auch den guten Namen mittlerweile, ne? Weil es hilft ja, es ist ein Begriff. Und insofern, glaube ich, sind beide hier sehr gut aufgestellt für die Zukunft.
Auf jeden Fall werden wir jetzt das auch mal tracken, die vier Ideen. Also wir werden sie jetzt jeden Monat dann, wenn wir das haben, werden wir das mal tracken.
Schreib
was
auf.
Passiert.
Können wir auch nachträglich noch machen. Die suche ich dir raus, wenn du möchtest.
Meine Idee Nummer 2 ist ein Unternehmen. Beachtet den Disclaimer. Ich bin eingestiegen nach den Quartalszahlen bei United Internet. Wieso, weshalb und warum? Ich finde ja, Mobilfunk ist ein super spannender Markt und United Internet, die Aktie ist ja richtig böse auch abgeschmatzt nach den Quartalszahlen.
Oh ja.
Und die Aktie für mich, also warum? Ich kann jedem nur empfehlen, hört euch mal den OMR-Podcast an mit dem Herrn Dommermuth. Dieser Mann hat es aus Montabaur geschafft, ein wirkliches Milliardenunternehmen aufzubauen. Finde ich richtig krass. Er will ein eigenes 5G-Netz aufbauen, also ein eigenes Mobilfunknetz. Er hat mit das größte Glasfasernetz schon in Deutschland, Marcel. Er hat mit auch das größte Glasfasernetz für die Industriekunden, für die Businesskunden. Ja, also er wächst dort richtig stark in diesem Bereich, hat eine schöne Marge von 31%. Er ist einer der größten Cloud-Anbieter Europas, Webhoster Europas.
Mit IONOS.
Mit IONOS, genau. Und er ist einfach für mich, er ist ein Macher. Und ich finde, genau diese Leute brauchen wir. Und wenn wir jetzt uns die Aktie anschauen, bei 15,80 Euro, die war da schon mal, Marcel. Und das jetzt natürlich Anfang oder Mitte des Jahres, aber das letzte Mal auch schon 2013. Und seit 2013 muss ja irgendwas passiert sein mit diesem Unternehmen. Und ich habe es mir mal angeschaut. 2013, 2014 der Umsatz 3 Milliarden Euro. Dieses Jahr hat das Management prognostiziert 6,35 Milliarden Euro. Die Dividende, 50 Cent sollen bezahlt werden, 3% Dividendenrendite. Sie hat sich auch fast mehr als verdoppelt im Vergleich zu 2013, 2014. Und der Buchwert je Aktie liegt aktuell bei 27,36 Euro. Also jetzt ist es dieses, man kauft ein Unternehmen, wenn man mit dem, dass man jetzt einfach sagt, ich kriege einen Euro-Wert zu einem niedrigeren Preis. Sie haben natürlich, ich habe mir auch den Analysten-Call angehört, sie haben diesen Konglomeratsabschlag, den sie haben, ja. Sie spalten das aber auf, aber ich glaube, wenn einer weiß, was er hier macht, dann ist das der Herr Dommermuth. Er hält mehr als 50% der Unternehmen und ihm ist es natürlich ein persönliches Anliegen, dass diese Aktie wieder steigt. Und das ist einfach so für mich der Punkt. Ich bin leider nächstes Jahr im Urlaub, wenn die Hauptversammlung ist, aber das Jahr drauf, Marcel, ist es bei mir fix im Terminkalender. Ich glaube, er wird das schaffen mit dem Netz. Er hat ja jetzt auch geklagt gegen diese Vergabe. Er hat Recht bekommen. Das ist ein Macher. Und ich glaube, dass die Aktie von United Internet, er kauft sogar auch Aktien zurück. Also er ist wirklich ein Unternehmer durch und durch. Er kauft die Aktien seines Unternehmens zurück, wenn sie tief stehen. Und deswegen, ich glaube, er wird das schaffen mit dem Netz. Ich habe da wirklich großes Vertrauen. Ich bin selber 1&1 Kunde. Ich bin super zufrieden. Und ich glaube, dass diese Aktie in 10 Jahren höher stehen wird als heute.
Ja.
Aber es ist, muss man auch sagen, es ist jetzt kein typisches Investment für mich.
Das stimmt.
Aber es ist eine Spekulation, die ich gerne eingehe auf Herrn Dommermuth.
Ja, weil die Chancen-Risiken-Profil offensichtlich auch
Und ich sag dir eins, wenn die Aktie jetzt nochmal auf 10 Euro oder runterfällt, ich würde wahrscheinlich sogar nochmal nachkaufen. Also ich bin wirklich überzeugt von dieser Story. Ich bin beeindruckt und ich möchte Teil dieser Story sein, weil die Aktie, und das darf man auch mal nicht vergessen, die stand schon mal bei fast 60 Euro.
Ja, das stimmt.
Und die werden wir irgendwann wieder sehen.
Ist aber jetzt auch schon gute 6 Jahre her. Ne?
Ja, aber warten wir mal ab, was in 6 Jahren ist.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich würde meine Spekulation die Woche auch hier eingehen. Und zwar glaube ich, dass die Aktie noch dieses Jahr die 15 Euro unterbieten wird.
Also, dass die Ende unten drunter steht?
Nee, dass sie irgendwann im Laufe des Jahres noch, im Restjahres, also 1,5 Monate, die noch sind, rein börslich, dann nochmal die 15 Euro. Das klingt jetzt zwar nach einem nicht so weit entfernten Ziel, aber Die Unterstützung bei 15,60 oder 15,50 ist schon doch recht stabil. Mhm. Hat auch gehalten zuletzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese schlechte Nachricht noch weiter Abtrieb gibt und durchaus auch, wenn es wirklich ganz schlimm läuft, dann auch jahresübergreifend natürlich auf nächstes Jahr dann auch Richtung 12,50 noch gehen kann. Da wiederum war das Tief aus dem Jahr 2023, als die Aktie tatsächlich bei 12,50 rumtümpelte, natürlich dahingehend auch schnell eine Unterbewertung offensichtlich auch vom Markt festgestellt wurde, weshalb die Aktie dann ja sich verdoppelt hat auf 25 Euro hoch. Also gerade für Trader sicherlich gut geeignet, muss man auch sagen. Hier gibt es auch schnell mal nach oben, wo dann auch schnell mal Gewinne ja anlächeln. Man sagt, das nehme ich jetzt mit. Ne? Hätte man halt sich auch gelohnt in dem Falle. Hm. Und ja, bleibt spannend. Ich finde die Story auch gut. Ich hoffe auch, dass ihm das gelingt. Ne? Keine Frage. Bin aber skeptisch, so was die Telefonanbieter sind. Ich sehe da keinen USP. Klar, bei Ionos kann man vielleicht einen sehen innerhalb von Europa. Ja, ansonsten bei 1&1 und Co. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, warum sie jetzt besonders dynamisch den Markt für sich entscheiden lassen.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es wird ein Dividendenwachstumswert, auch weil er halt auch die Aktien zurückkauft. Der ist hinterher. Der würde nicht bei 60 Euro die Aktienrückkäufe anschmeißen.
Ja, nee, ich, wie gesagt, würde gar nicht so an der Kompetenz von ihm zweifeln. Ne? Das ist ganz klar. Also Unternehmen mit sehr vielen Herausforderungen. Das kann man ja auf jeden Fall so sagen.
Genau. Aber Chancen-Risiko-Verhältnis.
Scheint gut zu sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass es aufgeht. Mhm. Und das werden wir jetzt natürlich auch für euch tracken.
Ich wünsche es mir. Mein zweites Unternehmen heute ist die Aktie von Qualcomm. Auch hier muss man sagen.
Wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen.
Ne? Genau, haben wir letzte Woche über die Quartalszahlen gesprochen. Die waren nämlich sehr gut. Haben wir auch insofern gesehen. Trotzdem hat die Aktie so im Rahmen der Seitwärtsphase nachgegeben und ist jetzt wieder schön auf die Unterstützung gefallen. Diese Chance kann man durchaus nutzen und auch den Einstieg finden. Die 160er Marke hat eben wieder gehalten, es kam wieder Käufer rein und jetzt tendiert die Aktie wieder hoch Richtung 175. Insofern vielleicht nochmal eine schöne Möglichkeit, entweder den Sparplan weiter laufen zu lassen oder tatsächlich hier immer wieder mal im Tief aufzustocken.
Also lieber Marcel, wir werden es jetzt tracken und ich bin gespannt, wie das so rauskommt. Und ich glaube, wir sind einer der wenigen Leute, die uns hier wirklich super, super, duper messbar machen.
Ja, warum nicht?
Ich freue mich aber total. Investment-Idee. Jetzt ist natürlich die große Frage, sich festzulegen. Und Marcel, ich mach's kurz. Ich nehme Novo.
Nordisk
nimmst du. Genau. Wie Jawohl. Ist es denn bei dir?
Ich nehme Qualcomm, weil ich glaube einfach, ist eine gute Chance, hier den Einstieg zu finden nach guten Zahlen. Das gibt Rückenwind. Das sollte eigentlich weiter wirken die nächsten Wochen.
Habt ihr eine Investmentidee für uns, für die ganze Community, dann schreibt uns das doch super gerne in die Kommentare. Denkt daran, bald ist Weihnachten und wir erwarten euch alle. Und jetzt würde ich sagen, Marcel, machen wir den Deckel drauf. Nächste Woche Dienstag gibt es einen Aktiencheck, wo wir zwei Unternehmen aus eurer Watchlist besprechen und Marcel und ich bringen auch noch eins mit. Also, wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.